Nischenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 124 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon wieder Erich Frischenschlager und heute habe ich einen Studiogast bei mir, den du auch schon kennst. Ich habe ihn schon einmal in einem Podcast eingeladen. Es geht um Lukas Kitzberger. Er ist ja der Geschäftsführer der Löwenherz Fitness Company in Graz und ein echter Experte für Krafttraining. Das Thema, das ich mit ihm heute bespreche, ist: Was bringt Krafttraining in Ausdauer- und Teamsportarten? Ja, dass Krafttraining in Kraftsportarten etwas bringt, ist klar, aber hat man auch einen Benefit im Ausdauersport? Und gibt es präventive Effekte von Krafttraining auf die Verletzungsanfälligkeit, insbesondere in Bezug auf Muskeln und Sehnen? Ja, diese und andere Fragen werde ich heute mit Lukas besprechen, also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Bevor wir jetzt uns aber in das Interview vertiefen, habe ich noch einen Veranstaltungstipp für dich, bei dem du Lukas Kitzberger live erleben kannst. Und das gleich über mehrere Stunden. Lukas wird vom 20. bis 22. September an der BSBA Trainer Convention am Farkassee dabei sein. Er ist einer von 5 Referenten, die mit allen Teilnehmern spannende Vorträge und Workshops absolvieren. Die meisten der Vortragenden habe ich hier schon im Interview gehabt, zum Beispiel Jürg Hösli, der Schweizer Ernährungswissenschaftler und Diagnostiker. Er stellte die Integration von Psychologie und Physiologie in Ernährung und Training vor. Ein Konzept, das immer mehr Sportlerinnen und Sportler anwenden und ihm da voll vertrauen. Mit dabei ist auch Stefanie Plieschnecker vom Olympiazentrum Kärnten. Sie wird über Regenerationsmanagement im Spitzensport sprechen und auch gleich einen Workshop dazu anbieten. Andreas Lamanik, ihr Kollege vom Olympiazentrum Kärnten, ist ebenfalls dabei über das Thema Basics der Neuroathletik. Dann kennst du auch schon Johannes Gosch, er ist mit einem Workshop über mentale Skills in Bewegung. Ein Interview mit ihm haben wir in der letzten Folge gemacht. Ja, und heute ist eben Lukas Kitzberger dran. Er hält einen Workshop über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Krafttrainings für den Unterkörper. Und der Sonntag, der gehört ganz ihm. Da geht es um dieses Thema, das wir auch heute besprechen, aber natürlich viel vertiefter, um Krafttraining in Ausdauer- und Teamsportarten und alle Vorteile, die Athletinnen hier herausholen können. Wenn dich das Thema interessiert, wenn dich der Event interessiert, dann schau auf bewegungsakademie.at und sichere dir eine der letzten Karten für diesen Event vom 20. bis 22. September. Ja, Lukas sitzt schon vor dem Mikrofon. Ich möchte ihn auch nicht länger warten lassen und ihn gleich einmal herzlich begrüßen. Servus Lukas, danke, dass du da bist.
Hi Erich, süß, servus.
Lukas, der Anlass für unser Interview ist klar. Du bist einer der Keynote-Speaker auf der BSBA Trainer Convention 2024 am Farkassee. Das habe ich bereits vorgestellt. Aber lass uns am Anfang noch ein wenig über dich sprechen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich auch richtig gut kennenlernen. Vorab vielleicht, wir haben schon eine Episode aufgenommen, ein Interview, und zwar ist das die Folge Nummer 96, auch da geht es um Krafttraining, um physiologische und biomechanische Grundlagen. Die biomechanische Sichtweise ist vielleicht überhaupt ein Schwerpunkt von dir, denn du bist ja nicht nur Sportwissenschaftler, du bist ja auch Maschinenbauer und somit hast du einen speziellen Blick auch auf das Krafttraining, was Hebel und so weiter anbelangt und auftretende Kräfte, und da bist du ein echter Experte, kann man sagen. Aber vielleicht magst du dich selbst noch ein wenig vorstellen, warum dich als Sportwissenschaftler gerade das Thema Krafttraining so gefangen genommen hat, dass du dein Leben eigentlich jetzt ganz darauf ausrichtest.
Genau, also ich habe Maschinenbau studiert und habe mir dann gedacht, ich möchte gerne mit Sport auch was machen und habe dann parallel noch Sportwissenschaft gestartet. Typischerweise eher zwei Themen, die nicht so sehr zusammenhängen. Aber je mehr ich mich mit beiden beschäftigt habe, desto mehr habe ich dann gemerkt, das überlappt sich eigentlich sehr gut. Und vor allem das Thema Biomechanik ist halt da ein Riesenpunkt. Aber heute werden wir natürlich auch beim Ausdauertraining ein bisschen die Physiologie brauchen. Das heißt, da die chemischen Grundlagen, die mein Maschinenbau mitgekriegt haben, die haben auf jeden Fall auch geholfen, mich ein bisschen besser im Ausdauertraining reinzufuchsen, würde ich mal sagen. Und ja, da bin ich über die ersten Jahre meiner Trainingskarriere immer mehr in die Details gerutscht und habe halt gemerkt, ja, mir taugt es eigentlich recht gut, auch Wissen weiterzugeben. Und somit habe ich dann Fuß gefasst und die Möglichkeit gekriegt, da an unterschiedlichen Unis vorzutragen, an der BSBA zum Beispiel, oder Bewegungsakademie haben wir ja schon mal gehabt, oder für Sport Austria. Das heißt, da ich bin immer wieder mal gerne bereit, auch das wissenschaftliche Wissen, das ich mir erarbeitet habe, auch weiterzugeben. Beziehungsweise halt auch, das ist der zweite große Part in meinem Leben, dieses wissenschaftliche Wissen in der Praxis zu testen. Wie du schon gesagt hast, haben wir in Graz ein Trainingszentrum, nennen wir das. Also so ein Think Tank, wo man Kraft, Schnelligkeit und Ausdauertraining für verschiedene Personen anbieten. Sei es jetzt, wir unterstützen Leute in der Reha, natürlich in Absprache mit Arzt und Physio gemeinsam im Dreiergespann, wo wir direkt nach der OP quasi mit Trainingsinterventionen starten, bis hin zu Leuten, die wir ja, allgemein fit machen wollen, sei es jetzt der Muskelaufbau, sei es jetzt Körperfettreduktion, sei es jetzt gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit, aber auch einen kleinen, feinen Teil an Spitzensportlern, wo mein Herz natürlich dafür schlägt, weil da zahlt sich halt das ganze Reinnörden in die Thematik immer sehr aus, wo wir ja mittlerweile wirklich ganz viele verschiedene Sportler betreuen haben dürfen. Aktueller Nationalspieler im Paddle-Tennis, im Kickboxen, im klassischen Langlauf. Wir haben eine Bundesliga-Volleyballspielerin da zum Beispiel. Ich habe schon betreut die Theresa, die beste österreichische Eishockeyspielerin, die jetzt wieder nach Amerika gegangen ist. Eine Skiläuferin vom Weltcup, Turniertänzer und so weiter. Also ich merke einfach, ich mag das gern, mit neue Sportarten reinzudenken. Und somit ist natürlich auch, was passt zu dem heutigen Thema, ist immer interessant, wie gut passen jetzt diese unterschiedlichen Trainingskomponenten, sei es jetzt Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit zusammen, und vor allem, was müssen wir da aufpassen, dass wir das bestmöglich ins Training integrieren können.
Also arbeitest du eigentlich an sehr unterschiedlichen Zielsetzungen in der Löwenherz Fitness Company mit deinen Athletinnen und Athleten, sei es im Profisport oder im Breitensport. Lass uns jetzt aber vielleicht richtig ins Thema einsteigen. Das Krafttraining natürlich für Kraftsportarten oder für Sportarten, wo der Kraftfaktor relativ groß ist, eine entscheidende Rolle spielt, ist klar. Was uns heute interessiert, wie verändert Krafttraining so die physiologischen Aspekte, die für aerobe Leistungsfähigkeit entscheidend ist? Hast du da eine Expertise aufgebaut?
Ja, das ist klar mal recht eine umfangreiche und eine schwierige Frage eigentlich, weil man muss da jetzt in der Physiologie schon relativ weit rein. Wenn wir jetzt von aerober Kapazität sprechen, dann geht es uns ja vorrangig um Ausdauerleistungsfähigkeit. Das heißt, das betrifft jetzt nicht nur einen Teamsportler, sondern vor allem halt auch irgendwelche Langdistanz-Sportarten, sei es jetzt halt Radfahren oder Laufen beispielsweise. Und je länger so eine Belastung dauert, desto weniger glauben die Leute, dass da ein Krafttraining was bewirken kann. Aber das zeigt halt die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, die Literatur ein bisschen einen anderen Weg. Und man muss jetzt bei der aeroben Kapazität oder bei der aeroben Leistungsfähigkeit sich einmal überlegen, welche leistungsbestimmenden Determinanten gibt's da. Und das, was meist genannt ist und das die meisten Leute kennen, ist die maximale Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wie viel Sauerstoff ist jetzt im Muskel für Energiegewinnung verfügbar. Da zeigt die Literatur keinen Einfluss vom Krafttraining. Das heißt, ich werde diese Fähigkeit weder verschlechtern noch verbessern. Das heißt, das ist auch nicht das Ziel. Aber was für viele Leute sicher naheliegend ist, ist die Bewegungsökonomie. Das heißt, wie viel Sauerstoff wird pro, ich nenne es jetzt einmal verlaufen, pro Schritt oder pro Minute verbraucht. Und da sehen wir sehr gut, dass das Krafttraining einen Einfluss hat. Und ein ganz einfacher Mechanismus ist da, wenn man es schafft, dass man die Maximalkraft verbessert im Zielmuskel. Sei es jetzt beim Laufen in der Wadenmuskulatur oder beim Radlfahren im Oberschenkel, dann spricht man ja da sowohl von einer neuronalen Anpassung, das heißt, du bist einfach in der Lage, den Muskel besser zu koordinieren, anzusteuern, aber auch gleichzeitig von einer Hypertrophie, das heißt von einer Muskelquerschnittszunahme. Und wir sehen da, wenn dieser Muskelquerschnittszunahme auch die Typ 1 Fasern betrifft, das heißt, die eher die effizienteren sind, die langsam zuckenden sind, die mit den Mitochondrien bestückt sind, dann ist es für Bewegungen besser, weil der Körper halt höhere Geschwindigkeiten laufen kann, vor allem mit diesen Typ 1 Fasern, und er muss nicht so schnell auf die Typ 2 Fasern zurückgreifen, die jetzt eher den anaeroben Stoffwechsel betrifft und eher jetzt als die ineffizienteren Fasern betroffen sind. Das heißt, je stärker Typ 1 Fasern sind, desto weniger schnell muss der Körper auf die Typ 2 Fasern zurückgreifen, und da haben wir eben die Möglichkeit, mit Maximalkrafttraining das zu erledigen. Und das Zweite, was wahrscheinlich auch für Sportler bedenken, sind Sehnensteifigkeiten, vor allem jetzt bei Sportarten interessant, wo es hohe Bremskräfte gibt, nehmen wir jetzt beim Wiederlaufen her, da muss einfach die Achillessehne mitarbeiten in der Bewegung. Und wenn ich es jetzt schaffe, dass ich den Muskel und die Sehne als Konstrukt stärker machen kann, dann schaffe ich es auch, dass während der Bewegung mehr Energie in die Sehne abgeben wird und von der Sehne wieder freigeben wird. Und dementsprechend spare ich mir wieder Energie im Muskel, weil der muss halt nicht mehr kontrahieren, sondern vielleicht nur mehr, also muss vielleicht sich nicht mehr zusammenziehen, sondern muss vielleicht nur mehr isometrisch haltend arbeiten, und somit kann ich wieder pro Schritt ein bisschen Energie sparen.
Ja, Stichwort Sehnen. Über die Zugspannung der Sehnen gibt es ja einen zusätzlichen Effekt, wie wir Energie speichern können durch eine Spannung und wie wir sie auch wieder entladen können durch eine Entspannung. Ähnlich wie bei Kängurus. Die haben ja zum Beispiel nicht massiv mehr Muskelmasse, sondern die erreichen ihre Sprungweite eigentlich genau durch diesen Pfeil- und Bogeneffekt, also Anspannung der Sehne und Entspannung. Hat hier das Krafttraining auch einen Einfluss darauf?
Genau, also wir sehen bei der Sehnen, da gibt es verschiedene Aufgaben, aber nehmen wir mal die zwei Hauptaufgaben. Das erste ist, was du angesprochen hast, wenn es um Energiespeicherung und Energiefreisetzung geht, dann ist es halt zum Beispiel für Sprungsportarten interessant, wenn ich möglichst hoch springen möchte oder auch für Sprinten. Es treten sehr hohe Kräfte auf. Das heißt, ich speichere es in die Sehne ein und gebe die hohen Kräfte dann wieder ab. Das heißt, mit dem Muskel gemeinsam kann ich einfach insgesamt größere Kräfte produzieren. Und das Zweite, das jetzt eher den Ausdauersport betrifft, oder sagen wir mal den Langdistanz-Ausdauersport, dass ich einfach pro Schritt es schaffe, den Muskel nicht in Bewegung zu bringen, sondern eher den Haltend aktivieren muss. Und die Sehne einfach pro Schritt Energie aufnimmt und wieder freigibt. Das kann man sich vorstellen wie mit einem Gummibandel. Also ein Gummibandel, wenn ich das auseinanderziehe, zieht sie sich von selbst wieder zusammen. Beim Muskel ist es so, der verbraucht ATP, also dieses Adenosintriphosphat, damit er sich kontrahieren kann. Und dementsprechend wäre es halt für möglichst hohe Bewegungsökonomie super, wenn ich möglichst wenig aus dem Muskel machen muss und viel Energie aus der Sehne kommt. Und da bringt mir Krafttraining auf jeden Fall was, weil ich zum einen die Möglichkeit habe, die Sehnensteifigkeit zu erhöhen. Also das wissen wir auf Englisch bezeichnet man das als Heavy Slow Resistance Training. Ich brauche schwere Lasten. Ich muss die Übung langsam durchführen. Und da spricht man von einer mindestens 3 Sekunden Belastung. Dann haben wir die Möglichkeit, den Elastizitätsmodul, das ist wieder sehr maschinenbaulich, aber die Steifigkeit der Sehne zu verbessern. und somit wird sie auch belastungsverträglicher, wenn es jetzt da um Verletzungen geht. Nichtsdestotrotz brauche ich für Performanceverbesserung auch gleichzeitig Training, das in Richtung plyometrisches Training geht, beispielsweise, also Sprünge vielleicht oder auch für einen Ausdauersportler Sprints vielleicht. Weil nur so lernt der Körper dann die höhere Steifigkeit auch wirklich in die Bewegung effizienter zu übertragen. Also im Endeffekt ist im Krafttraining auch gleichzeitig ein Sprungtraining interessant, vielleicht nicht über das ganze Jahr gleich intensiv. Also wenn man jetzt sagt, weit weg vom Wettkampf, dann möchte ich eher mit dem schweren Krafttraining, das langsam durchgeführt wird, die Sehne einmal in der Grundeigenschaft verändern und danach, je näher es zum Wettkampf kommt, desto mehr kann es dann mit irgendwelchen dynamischen Übungen in der Technik mir integrieren sozusagen.
Gibt es eigentlich schon Evidenzen dafür, ob Ausdauersportler, die mehr Krafttraining auch machen oder in ihr Training integrieren, dann auch im Wettkampf besser performen?
Ja, das ist auch wieder eine sehr große Frage, weil es kommt darauf an, welcher Sportart man eigentlich sich anschauen mag. Also ein Marathon ist ja nicht gleich wie jetzt ein 1500 Meter Lauf. Man schmeißt das aber immer trotzdem in die Tonne Ausdauersport. Also wichtig ist, je intensiver, je kürzer die Sportart ist, desto wichtiger ist Krafttraining für deine Leistung an sich, logischerweise. Das heißt, beim Marathonläufer ist es jetzt vielleicht mehr so als Effizienzgründen und Verletzungsprävention. Beim 1500-Meter-Läufer, da bringt es da aber dann wirklich auch Performance. Und was auch noch spannend ist, ist, wie die Sportart an sich durchgeführt wird. Sprechen wir jetzt von zum Beispiel Massenstarts, wie bei der Tour de France. Dann bringt mir das Krafttraining für Szenarien wie am Start sehr viel, wo ich mit der Menge mitfahren muss vielleicht. Oder beim Zeitfahren, wo ich von Anfang an auch Gas geben muss. Aber genauso Themen wie einer bricht aus und ich muss Lücken schließen. Das heißt, ich muss kurzzeitig einmal hoch anaerob fahren, damit ich dem nachkomme. Und da ist natürlich das Krafttraining auch wieder eine Leistungsdeterminante. Oder was am naheliegendsten ist, ist dann der Zielsprint. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie die Sportart durchgeführt wird. Beim Marathon darf ich nicht einmal, oder beim Ironman darf ich nicht einmal im Windschatten fahren. Das heißt, da kann ich wahrscheinlich meine eigene Leistung konstant durchziehen. Aber kaum muss ich jetzt konkurrieren mit anderen Mitstreitern, dann macht es sehr viel Sinn, sich auch ums Krafttraining Gedanken zu machen, wenn ich eben Probleme habe bei solchen Dingen wie einem kurzen Anstieg im Berg rauf und ich brich dann ab und ich komme nicht nach.
Das heißt, immer dann, wenn es richtig zur Sache geht, wenn man richtig reintreten muss, zum Beispiel beim Radfahren, dann profitiert man, wenn man eben zuvor auch spezielles Krafttraining für seine Sportart integriert hat. Ist das eigentlich auch bei Teamsportarten dann so? Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel im Fußball, da wechseln ja auch immer Sprints mit ein wenig entspannteren Phasen ab.
Ja, beim Fußball ist es auf jeden Fall so, weil da merkt man, dass die Sprints, wie ich vorher gesagt habe, je hochintensiver die Bewegung ist, desto wichtiger wird die Kraftfähigkeit. Und dementsprechend bei Sprintbelastungen ist es eine Grundvoraussetzung, stark zu sein. Auch wiederum nicht die einzige Fähigkeit. Ich muss auch die Kraft schnell am Boden bringen. Also wenn ich zum Beispiel nur Kniebeugen mache, die jetzt da so 1-2 Sekunden dauern, dann habe ich möglicherweise für meinen Sprint die Kraft zwar da, aber ich brauche es lang dafür, die Kraft hinten den Boden zu bringen. Also auch da wieder Schnellkrafttraining oder Sprungkrafttraining wichtig für den Übertrag. Aber ich meine damit jetzt bei den Ausdauersportarten, zum Beispiel, ich möchte halt am Berg mit rauffahren, beim Radlfahren. Und dann haben wir vorher gesagt, Krafttraining verbessert mir die Stärke der Typ-1-Fasern. Das heißt, ich kann in Phasen, wo ich wenig intensiv reintreten muss, kann ich mir die Typ-2-Fasern aufsparen, weil ich meine gesamte Energie von den 1ern rauskriege. Oder halt, es ist jetzt ein bisschen hypothetisch, aber gehen wir mal davon aus, dass sehr viel von den Typ-1-Fasern funktioniert. Dann habe ich genau für diesen Anstiegen und für diese Zielsprints meine Typ-2-Fasern noch zur Verfügung und ich kann dementsprechend auch meine Leistung bringen.
So, jetzt sprechen wir schon seit gut 15 Minuten, wie ein spezielles Krafttraining, also auch Ausdauersporten, positiv beeinflusst und auch Wettkampfergebnisse nach vorne bringen kann. Warum vernachlässigen aber viele Athletinnen und Athleten, die eben Ausdauersport machen, das Krafttraining, das spezielle Krafttraining für ihre Sportart? Liegt das am mangelnden Wissen oder in dem Mindset, viel hilft auch viel, also wenn es um Ausdauersport geht, also immer nur laufen oder immer nur Radfahren. Hast du da eine Idee dazu?
Ja, glaube ich wahrscheinlich nicht. Das ist einfach ein Problem, weil man vom energetischen Aspekt oder von der Regenerationsfähigkeit irgendwann begrenzt sind. Es ist ein bisschen eine Utopie, eine Wunschvorstellung zu sagen, ich kann jetzt in einer Woche alles reinbocken und die wird dann in jeder Fähigkeit besser. Und somit wird halt oft die am ersten Blick die leistungslimitierenden Elemente trainiert und die anderen werden halt eher vernachlässigt. Also je näher man in Richtung Leistungssport geht, je mehr man in der Woche trainiert, desto wichtiger ist es einfach, solche Fähigkeiten auch zu periodisieren und sie aufzuteilen. Und ja, wenn das halt viele Trainer nicht machen, sondern halt den gleichen Trainingsreiz übers Jahr durchziehen, dann wird einfach auf das Krafttraining am ersten Blick verzichtet, weil man sagt, das hat ja wenig mit meiner Ausdauersportart zu tun. Und man muss ja einfach im Klaren sein, Krafttraining ist genauso ein Training, das Ermüdung erzielt, sei es jetzt nerval, also vom Hirn, von der Reizweiterleitung oder vom Muskel selbst. Und darum muss ich das einfach schlau mit reinplanen. Also ich kann mit Krafttraining logischerweise auch mein Ausdauertraining zerstören, wenn ich so viel Ermüdung reinbringe, dass ich dann meine Laufgeschwindigkeiten nicht mehr schaffe, meine Laufeffizienz nicht mehr schaffe oder meine Watt am Radl nicht mehr tritt, dann habe ich natürlich dann auch wieder Probleme in meinem Ausdauertraining. Und ich glaube, da ist einfach viel fehlendes Wissen noch unterwegs, weil die Leute halt haben, eher das Gefühl haben, man muss beim Krafttraining immer ans Limit gehen zum Beispiel, sonst bringt es ja nichts. Und dann handle ich mir vielleicht Ermüdungen ein, die deutliche Einbußen dann haben für Ausdauer- oder Schnelligkeitstraining. Und da kann man sicher viel machen. Also so ein Fachbegriff in der heutigen Zeit ist da Microdosing. Das heißt, wir schauen, dass wir das Krafttraining eher auf mehrere Tage aufteilen und nicht auf einen Tag, wo wir alles reinpacken. Somit habe ich da die Möglichkeit, den Körper nicht an einem Tag so zu überladen. Oder schlaue Planung dann in Kombination mit Intervalltraining. Also immer, wenn die Intensitäten hoch sind, wäre es gut, wenn man die Einheiten weiter voneinander trennt. Das heißt, es wäre jetzt nicht gut, an einem Tag Krafttraining zu machen und am nächsten Tag das wichtigste High-Intensity-Training der Woche zu machen, zum Beispiel. Das heißt, ich muss auch da vielleicht ein paar Gestaltungsregeln einhalten. Oder auch, wie ich vorher gesagt habe, es kommt auch darauf an, wie viele Sätze man macht in der Krafteinheit, wie weit man ans Versagen geht, vielleicht auch, welche Übung man überhaupt macht. Und ja, das sind einfach Dinge, die man auf jeden Fall wissen muss, aber wenn man das schlau plant, dann haben wir es schon besprochen, gibt es sehr, sehr viele Vorteile.
Ja, hier ist eine kluge Periodisierung wichtig, beziehungsweise auch das kluge Timing, wie man Krafttraining in Ausdauersportarten mit einfließen lassen kann. Ja, und mehr davon gibt es sicher dann auf der BSBA Trainer Convention, wo du ganz viele Studien präsentieren wirst und noch tiefer hier eintauchen wirst. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Effekten von Krafttraining auf die Verletzungsanfälligkeit? Also insbesondere in Bezug auf Muskeln und Sehnen. Haben wir hier präventive Effekte vielleicht?
Also wenn man sich Muskelverletzungen anschaut, und man nimmt jetzt vielleicht den Fußball her, weil da gibt es die besten Daten dazu, dann ist das einer der Hauptverletzungen, warum Sportler Pause machen müssen. Und da sprechen wir von ungefähr ein Drittel aller Verletzungen. Und die betrifft halt vorrangig Muskeln vom Unterkörper logischerweise, als Hauptmuskel die Oberschenkelrückseiten, die Hamstrings. Und da gibt es schon sehr, sehr gute Daten, wie man mit Krafttraining die Verletzungsraten dieser Muskulatur reduzieren kann. Also eins davon ist zum Beispiel die allgemeine Faszikellänge, nennt man das, also wie lang die Muskelfasern sind. Die können wir mit Krafttraining verbessern, spricht man dann von einer seriellen Hypertrophie, die Muskeln wachsen dann eher in die Länge. Und das Zweite, was ist eine exzentrische Kraftfähigkeit, das heißt, wie gut kann der Körper in einer gedehnten Arbeit Kräfte aufnehmen. Und auch da haben wir die Möglichkeit, mit einer spezifischen Übungsauswahl die Muskeln vorzutrainieren. Wir brauchen da schwere Lasten. Das funktioniert dann auch mit einer hochdynamischen Sprungkrafttraining zum Beispiel nicht. Das heißt, wir reden wirklich von sehr, sehr hohen Lasten und das möglichst langsam. Und wenn man das dann kombiniert mit Sprints, wo die höchste Belastung für die Hamstrings auftaucht, dann hat man insgesamt eigentlich schon ein robustes Verletzungspräventionskonzept. Aber man sieht halt auch da wieder die Belastung am Muskel von langsam, vielleicht exzentrisch, mit hohen Lasten, das kriegt man halt nur in der Kraftkammer. Das heißt, es gibt einfach Fähigkeiten des Körpers, die ich spezifisch trainieren muss, die kriege ich halt am Feld dann draußen nicht und somit ist die Wichtigkeit vom Krafttraining wieder gegeben. Und bei Sehnen haben wir es eh vorher kurz gesprochen. Sehnen haben das Problem, wenn man Sehnen zu stark dehnt, dass dann Mikrorisse kriegen im Kollagen. Und wenn das halt ausartet, dann spricht man von so klassischen Tendinopathien, also ein Läuferknie ist also ein Thema oder das Jumper-Knie von der Patellasehne zum Beispiel. Da merkt man einfach, dass die sportartspezifische Bewegung, Sprünge, Sprints, Richtungswechsel, die Sehne zu stark dehnt und dann kommt es eben zu diesen leichten Verletzungen. Wenn ich dann über den Schmerz drüber trainiere, kann ich das sogar chronifizieren. Und da ist eben wichtig, dass man mit schweren, langsamen Krafttraining die Sehne steifer machen, damit dann in den sportartspezifischen Belastungen, die ja eher hochimpulsiv sind, nicht so stark gedehnt wird und dementsprechend auch einfach nicht so leicht zu diesem Mikrotrauma da kommt. Das heißt, auch da sagen wir brauchen ein spezifisches Krafttraining, nicht irgendeins, sondern das sollte dann auch auf die Struktur abgestimmt sein, auf das Ziel abgestimmt sein. Und wenn ich das halt schlau in meinen Trainingsplan integriere, dann habe ich eigentlich ein lässiges Präventionsprogramm.
Ja, da möchte ich noch vielleicht einmal auf das Beispiel vom Fußballspieler zurückkommen. Das passiert ja recht oft, dass es zu dem typischen Zierl auf der Oberschenkelrückseite kommt, wo der Spieler dann für mehrere Wochen, oft auch Monate ausfällt und dann die Spielstrategien gewechselt werden müssen, weil der Schlüsselspieler dann eben fehlt. Ja. Und das, glaube ich, lässt sich sehr gut, also mit einem guten Krafttraining eben vielleicht auch vermeiden.
Genau, das ist ein super wichtiger Punkt, vor allem in Teamsportarten. Klar ist es für das Individuum schlimm, wenn er nicht trainieren kann, weil er wird ja in der Phase weder besser, beziehungsweise wird er sogar schlechter, wenn er nicht trainieren kann, aber das Team leidet darunter, weil wenn das ein Schlüsselspieler ist, dann muss ich vielleicht meine Taktik umstellen und das merkt man auch, dass die Verletzungsraten, also je weniger Verletzungen du im Team hast, desto besser schneiden die Champions-League-Mannschaften ab. Also auf jeden Fall ist es ein Riesenpunkt, zu schauen, die Mannschaft verletzungsfrei zu behalten, sonst da haben wir technisch-taktische Schwierigkeiten. Und finanziell sagen wir auch, also wenn jetzt ein Champions-League-Spieler für einen Monat ausfällt, dann kommst du da mit einer 500.000 Euro an Kosten zu rechnen. Das heißt, dementsprechend merkt man im Fußball, wie viel Forschung da drinnen ist, dass man genau in dem Gebiet ja ein bisschen die Raten senkt. Aber auch da über das Thema könnte man jetzt da sicher Stunden sprechen, weil da gibt es ganz viele verschiedene Elemente, die man da integrieren kann. Also dieses langsame, schwere Training ist ein Punkt in der exzentrischen Phase. Es gibt aber auch dann so schnelle Abbremsmanöver, die man integrieren kann. Also man nennt das dann eine High Force, die sehr hoch ist, die wir exzentrisch abbremsen müssen. Aber dann auch gleichzeitig so Fast Force, also schnelle Kräfte, wie zum Beispiel Sprinten, wo es dann in die Spezifität geht. Alle drei Komponenten kehren da integriert, damit man da ein vollständiges Programm kriegt. Und es ist nicht nur die eine Übung. Also viele Leute glauben, dann mache ich jetzt eine Übung für die Oberschenkelrückseiten und das passt schon. Das gehört schon viel genauer sich angeschaut und dann in Kombination mit den anderen Trainingseinheiten, die wir ja auch noch haben, abgestimmt.
Wie machst du das dann in der Praxis mit deinen Athletinnen und Athleten? Versuchst du, möglichst viele Situationen aus dem Wettkampf zu simulieren im Kraftstudio, also genau die Belastungen, die auch im Wettkampf auftreten, oder hältst du da einfach an klassischen Übungen fest, die man im Studio dann macht und die dann ohnehin auch helfen, wenn der Athlet dann seine Sportart macht?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Zu viel der Wettkampfsportart nachahmen würde ich wahrscheinlich nicht. Ich meine damit, viele Leute wollen dann die Kniebeuge zum Beispiel auf Standbreiten von der Wettkampfsportart optimieren. Also sie stehen dann vielleicht enger, weil ich nehme jetzt das Extrembeispiel, der Skispringer auch enger steht bei seinem Absprung. Das heißt, ich würde die Übungen an sich schon so durchführen, wie die funktionelle Anatomie ist, damit ich einfach den besten Trainingsreiz am Muskel selbst kriege oder am Gelenk, auf der Struktur, die ich trainieren möchte. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich schon recht, wenn man sich jetzt die Sprinterverletzungen anschaut, dann schaut man sich genau an, warum ist es genau bei dem letzten Schwungphase, nennt man das, also genau in dem Bereich, bevor das vordere Bein den Boden berührt. Warum ist es, treten die Verletzungen genau dort auf und welche Mechanismen könnten da zugrunde liegen? Also da sagen wir eine hohe exzentrische Belastung in einer gedehnten Muskelposition und versucht dann vielleicht Risikofaktoren rauszufinden, also warum trifft es jetzt manche Spieler schneller oder früher als andere. Und dann ist es genau die Kombination. Also ich habe da ein Testverfahren, Beweglichkeitstest, Krafttest vielleicht, ich könnte da Sprinttests machen. Ganz wichtig beim Sprinten ist auch Technikanalyse. Also wir sehen, wenn du die beim Sprinten im Topspeed zu weit vorlehnst zum Beispiel, dann hast du auch höhere Wahrscheinlichkeit, dass du Verletzungen kriegst. Und das versuche ich dann in die Kraftkammer zu übernehmen. Also Beispiel Belastung in einer hohen Muskellänge, dort wo der Muskel stark gedehnt ist, dort dann hohen Widerstand, die jeweilige Übung suche ich dann aus. Und in dem Fall hohe exzentrische Belastung, dort wo der Muskel stark auseinanderzogen wird, das versuche ich im Krafttraining auch zu machen. Also auf deine Frage zwei Antworten, immer würde ich es nicht angleichen, aber bei manchen Szenarien macht es natürlich schon sehr Sinn.
Also ich sehe schon, eine kluge Differenzierung ist auch hier notwendig. Und mit deinem Know-how kannst du hier auch optimal unterstützen und Feedback geben. Lass uns vielleicht ein wenig auf die Trainer-Convention noch zu sprechen kommen. Du hast ja einen Workshop und eine Keynote dort. Was erwartet denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dir?
Ja, mir ist wichtig, dass man mal einen groben Einblick kriegt, dass Krafttraining nicht 3x10 Wiederholungen von Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken ist, sondern dass das Krafttraining einfach viel, viel mehr ist. Und dass wir auch ein bisschen kennenlernen, wenn ich unterschiedliche Trainingsziele habe, sei es jetzt Sehnen, sei es jetzt Muskel, sei es Leistung, sei es also Leistung im Sinne von Ausdauer, sei es Leistung im Sinne von Schnelligkeit, wie muss mein Krafttraining dazu ausschauen? Das heißt, da die Vielfältigkeit einmal ein bisschen näher beleuchten und auch gleich mit Praxisbeispielen, dass man vielleicht die Idee hat, wie man das selbst für sich integrieren kann. Da möchte ich auf jeden Fall in ein paar Beispiele zum Radsport bringen, zum Laufsport bringen, weil das halt viele Leute, die im Hobbysport unterwegs sind, radeln halt gern und laufen gern. Aber auch gleichzeitig ein bisschen Blick in hochintensive Bewegungen, wie wir gesprochen haben, den Sprint jetzt zum Beispiel, weil in Mannschaftssportarten dann doch die Sprintfähigkeit sehr, sehr wichtig ist. Das heißt so, dass für jeden ein bisschen was dabei ist und dass man sich ein gutes Bild über die vielseitige Anwendungsmöglichkeit vom Krafttraining kriegt.
Ja, sehr spannend. Ich freue mich auch schon sehr auf diesen Termin. In etwas mehr als 2 Wochen geht es ja auch schon los, also die Trainer-Convention steht praktisch vor der Tür. Karten gibt es noch, ein paar Restkarten, also für alle, die noch dabei sein wollen, schaut auf bewegungsakademie.at und holt euch eine der begehrten Karten. Was rätst du denn unseren Hobby-Fitness-Athleten, die noch immer so das Oldschool-Thema haben beim Training, also 3 Sätze zu je 10 bis 12 Wiederholungen? Welche Tipps hast du für sie, damit sie ihr Training ein wenig entwickeln können?
Naja, ich würde auf jeden Fall meine Vorträge empfehlen. da gehen wir immer näher drauf ein. Das ist halt jetzt sehr stark zielabhängig. Also da pauschaler Sage zu treffen, da tue ich mir jetzt natürlich schwer.
Ja, aber das ist schwierig.
Was die meisten Leute im Krafttraining sicher zu wenig machen, ist die Nähe zur Ausbelastung. Also die Studien sagen einfach, dass die Leute nicht hart genug trainieren, um einen trainingswirksamen Reiz zu setzen. Und man braucht nicht so viel. Also viele Leute glauben, wenn ich nicht 3-mal in der Woche ins Fitnessstudio gehe, bringt es mir nichts. Also wir sehen, dass da so zwischen 3 bis 5 Sätze pro Muskelgruppen pro Woche schon sehr, sehr viel bringen. Das heißt, auch 1-mal in der Woche ist besser als keinmal. Und von den Übungen her, das ist eher ein bisschen klassisch, nicht? Grundübungen sind sicher im Vorzug. Das heißt, wenn ich ein Kniebeugen, ein Bankdrücken, ein Kreuzheben macht, dann kann ich halt meinen ganzen Körper schon rundherum gut trainieren. Und wenn es halt dann um spezifische Fragestellungen geht, wie beim Laufen, dann sollte ich halt nur Wadenheben hinzufügen. Betrifft jetzt da das Radfahren, dann würde ich die Oberschenkelvorderseiten noch mittrainieren. Also da ist immer die Frage, wie weit man in der Entwicklung schon ist. Weil wenn jetzt von einem Hobbysportler spricht, dann kann sein, dass der mal eine Ganzkörperkraftentwicklung braucht und einer, der halt schon sehr lang und sehr tief drinnen ist, da sind es vielleicht nur mal Nuancen. Aber prinzipiell ist wichtig, dass man beim Krafttraining sich schint und es ist oft nicht so viel nötig, wie man eigentlich glaubt, damit das Training auch Wirkung zeigt.
Ja, danke lieber Lukas, das sind noch tolle Tipps von dir für unsere Hörerinnen und Hörer am Ende unseres Interviews. Ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, wenn wir uns in 14 Tagen dann sehen.
Ja, danke, Erich. Ich freue mich auch schon.
Ja, ich kann mich dann nur mehr verabschieden und sage Tschüss und diesmal nicht aus Graz, denn ich bin in Deutschland, in Herford, in einem Coworking Space in Denkwerk und alle, die da in der Nähe sind und einmal ein gutes Internet brauchen, eine herzliche Empfehlung von mir und ein dickes Dankeschön auch an die Betreiber dort. Ich verabschiede mich hiermit und freue mich, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.